Morgen, wunderschöne, guten Morgen. Ja, sehr schön. Seid ihr alle wach? Ja, sehr gut. Ich muss gestehen, ich war nicht so ganz wach, auch in der Fahrt aus Wildeshausen hier nach zu der Gemeinde. Und ganz zum Schluss bin ich plötzlich sehr wach geworden, weil das Navi sagte, ich wäre angekommen, aber ich habe die Gemeinde gar nicht erkannt. Und ich dachte, ich wäre in die falsche Kirche gefahren. Und ich dachte, ob ich jetzt noch Zeit hätte, die richtige Gemeinde zu finden. Und das waren 2 Minuten, die für mich wie eine Ewigkeit sich angefühlt haben. Aber nach den 2 Minuten war ich sehr wach und frisch für den Tag. Ja, ich heiße Danilo, kompletter Name Leite de Lemos. Ich komme aus Brasilien. Ich wohne seit 8 Jahren ungefähr in Deutschland. Ich habe noch in Brasilien Theologie studiert, ich habe in Brasilien auch Deutsch gelernt. Meine Motivation war tatsächlich Martin Luther und das Buch Nachfolge von Dietrich Bonhoeffer. Da habe ich in Deutsch gelernt in Brasilien. Und ja, eines Tages gebe ich auf Google ein, Praktikum Baptistengemeinde Deutschland, Österreich und Schweiz. Und dann schreibe ich E-Mails an Gemeinden in diese 3 Länder. Und ich stelle mich vor, ich bin Danilo, 23 Jahre alt, damals. Theologie studiert und jetzt möchte ich ein Praktikum machen. Ist das möglich bei euch in der Gemeinde? Ja, und sie haben alle geantwortet mit Absagen. Bis auf einen Pastor in Deutschland. Der hatte mich empfohlen, mich zu bewerben bei GJW, ein FSJ dazu machen. Und so war mein Weg aus Brasilien nach Deutschland durch ein FSJ in GJW Nordrhein-Westfalen. Ja, danach war ich 5 Jahre als Jugendreferent in der Gemeinde Essen-West und seit September 2020 bin ich Gemeindereferent in Wildeshausen. Genau, in der Gemeinde Essen-West habe ich meine Ehefrau kennengelernt, sie ist heute nicht hier, aber sie lässt sich grüßen. Ja, noch keine Kinder. Ich weiß nicht, was ich noch erzählen soll von mir. Wenn du neugierig bist, kannst du mich ansprechen nach dem Gottesdienst. Ja? Genau. Ja, ich habe jetzt ein Thema mitgebracht, das ist vielleicht ungewöhnlich. In Brasilien auch ein bisschen. Und die Zeit, wo ich in Deutschland bin. Das ist schon ein ungewöhnliches Thema. Das Gericht oder das jüngste Gericht. Der Text ist in Offenbarung Kapitel 20. Ich lese in der Basisbibel. Dann sah ich einen großen weißen Thron und den, der darauf sitzt. Vor seinen Angesicht flohen die Erde und der Himmel. Für sie gab es keinen Platz mehr. Und ich sah die Toten, die Mächtigen und die einfachen Leute. Sie standen vor dem Thron. Buchrollen wurden geöffnet. Darunter war auch das Buch des Lebens. Dann wurde das Urteil über die Toten gesprochen. Es richtete sich nach ihren Taten, die in den Rollen aufgeschrieben waren. Es gab das Meer, da gab das Meer die Toten heraus, die in ihm waren. Auch der Tod und das Totenreich gaben ihre Toten heraus. Und alle wurden das Urteil gesprochen. Über jeden so, wie es seinen Taten entsprach. Der Tod und das Totenreich wurden in den See aus Feuer geworfen. Das ist der zweite Tod, der See aus Feuer. Wer nicht im Buch des Lebens stand, wurden in den See aus Feuer geworfen. Ich möchte jetzt beten vor der Predigt. Herr Jesus, das ist dein Wort und ich bete, dass dein Heiliger Geist die Herzen vorbereitet, für dein Wort schon, dass du mich auch benutzt in diesem Predigt hier. Und so bitte ich in deinem Namen, Jesus. Amen. So, ein Text, ich wette nicht, weil Christen wetten nicht, so habe ich gehört, mindestens in Deutschland, in Brasilien schon manchen. Aber ich würde fast wetten, dass du diesen Text schon gelesen hast. Oder wenn du das nicht gelesen hast, es ist dir ein vertrautes Thema, auch wenn das die Idee von einem jüngsten Gericht, es mag bei manchen ungewöhnlich sein oder vielleicht unbeliebt sein, Allein durch die Kirchengeschichte kommt man auf das Thema Jüngste Gericht. Es gab leider jede Menge Missbrauch von dem Thema. Es wurde benutzt, vor allem im Mittelalter, als Druckmittel, Menschen zu zwingen, Ablasshandelbriefe zu kaufen oder das zu tun, was die Kirche wollte. Ich kann schon sagen, also mindestens aus meiner brasilianischen, noch nicht deutsche Perspektive, aber mit einer deutschen Frau Perspektive, also ich habe ein bisschen Blick in diese beiden Kulturen. Man hatte irgendwie Angst vor dem jüngsten Gericht. Und deswegen, in Gesprächen von vielen Menschen habe ich gehört, warum kann Gott einfach nicht alle Menschen vergeben? Oder brauchen wir wirklich ein jüngstes Gericht? Ist das nicht einfach eine Idee, die jetzt vielleicht früher relevant war, aber heute nicht mehr in unsere Zeiten passt? Ich habe ein Buch gelesen von einem Mann, der heißt Miroslav Volf. Und der kommt aus der ehemaligen Jugoslawien. Und er hat ein Buch geschrieben, das heißt Vom Aufschuss zur Umarmung. Und es geht um Versöhnung zwischen Menschen, vor allem so, was sollen Christen sein, die in so einer Bürgerkriegssituation sind, ihren Umgang mit ihren Feinden. Und das Buch ist schon sehr philosophisch. Ich brauchte eine lange Zeit, das zu lesen, weil es so dicht war, so ein Fachbuch. Aber das ist sehr interessant, weil er sagt, Gerechtigkeit ist die Voraussetzung für Versöhnung. Oder anders gesagt, wenn wir nicht ein jüngstes Gericht haben, wie sieht es aus mit der Gerechtigkeit? Er schreibt, und er hat tatsächlich in den ehemaligen Jugoslawien Bürgerkrieg erlebt, ist geflüchtet nach Nordamerika. Und er sagt, das ist schon eine menschliche, legitime Sehnsucht nach Gerechtigkeit. Und er schreibt, wenn du ein bequemes Leben führst, dann siehst du nicht unbedingt diesen Bedarf nach ein jüngstes Gericht. Aber wenn du tatsächlich die ganzen Grausamkeiten von Krieg hautnah erlebt hast, vielleicht wenn du Angehörige verloren hast durch menschliche Grausamkeit, dann kommt diese Antwort, du musst den Menschen einfach vergeben, etwa zu kurz. Oder zum Beispiel, ich war bis 23 Jahre in Brasilien, bis jetzt bin ich 32. In Brasilien gibt es leider viele Korruption und diese Korruption beeinflusst direkt das Leben von vielen Leuten. Es gibt viele Menschen, die sterben, weil Krankenhäuser nicht genug Ressourcen haben. Und sie haben diese Ressourcen nicht, weil Abgeordnete oder Politiker das Geld einfach kassiert haben. Diese Menschen sind so einflussreich und mächtig, dass sie in Brasilien sehr wahrscheinlich niemals vor Gericht stehen werden. Das heißt, wenn es kein jüngstes Gericht gibt, das bedeutet, diese Menschen bekommen keine Gerechtigkeit. Als ich noch in Brasilien in Bibelschule war, hat mir ein Kommilitone berichtet von einer sehr ungewöhnlichen Situation, also auf jeden Fall aus Deutschland her gesehen. Er wurde gerufen, dieser Freund von mir, der wohnt in einem sozialen Brennpunkt, und eine Person wurde ermordet. Und die Familie hat einen starken Verdacht, wer der Täter war. Und die Familie hat nicht geglaubt, dass der Staat für Gerechtigkeit sorgen würde. Und diese Familie war mit den Gedanken beschäftigt, einfach bei der Mafia, den organisierten Kriminalität in Brasilien, sich zu melden, dass die Mafia Gerechtigkeit macht. Und jetzt war diese Kommilitone im zweiten Jahr Bibelschule da, als Berater für diese Situation. Manche waren Christen, andere waren nicht Christen, diese Familien. Und er hat diese Argumentation benutzt wie Miroslav Volf. Er hat gesagt, die Gerechtigkeit kommt von Gott. Mach das nicht. Mach eure Hände nicht schmutzig. Warte auf die Gerechtigkeit von Gott. Aber natürlich, er kann das nur sagen, wenn er glaubt, wie die Bibel sagt, es kommt ein jüngstes Gericht. Also von dem wunderbaren Psalm, es steht als gute Nachricht, dass Gott kommt und Gericht sie hält. In Offenbarung lesen wir den Ausmaß von dieses Gericht. Erst einmal, wer wird vor Gericht stehen an dem jüngsten Gericht? Mächtige und einfache Leute. Oder die anderen älteren Übersetzungen, Könige und Sklaven. Das heißt, wir brauchen das Konzept, es kommt eine Gerechtigkeit und du kannst dich nicht bestechen. Oder du kannst den Richter nicht bestechen. Es ist egal, wie viel politischen Einfluss du hast oder wie viel Geld du hast. Du kommst vor Gericht. Und in welcher Situation werden Menschen gerichtet? Von überall her. Also Toten und Lebendige, sogar das Meer hat die Menschen gegeben. Das ist die Idee, dass Menschen von überall, also alle Menschen, egal der Ort, wo sie sind, und egal die Situation, wer sie sind, wie viel Einfluss sie haben oder nicht, sie werden eines Tages vor Gericht stehen. Das heißt, es ist in der Bibel das Thema des Gerichtes nicht nur ein Thema, okay, das können wir als Kompromiss annehmen, weil die Bibel schon so viele gute Sachen hat. Wir mögen die Idee von jüngsten Gerichten nicht, aber ja, wir nehmen das an. Sondern wir brauchen das jüngste Gericht. Wir brauchen Gerechtigkeit. Also Menschen, die gerade leiden, und jetzt haben wir in Europa auch Kriegssituationen, die leiden jede Menge Ungerechtigkeit und sie schreien nach Gerechtigkeit. Und was ist die ganze Wort von Jesus? Selig, die sich sehnen nach Gerechtigkeit. Sie bekommen Gerechtigkeit. Das ist die ganze Wort Gottes. Es gibt Gerechtigkeit. Es ist nicht so, dass Diktatoren oder Menschen, die sich einfach das Leben nehmen, bevor sie ins Gericht vor Gericht stehen, einfach jedem Gerechtigkeit entkommen. Gerechtigkeit ist nicht ein Konzept, was wir Menschen erfunden haben, sondern es gibt nach dem Tod auch ein Gericht. Aber jetzt ist der zweite Punkt. Jetzt kommen wir vielleicht zurück, da wo wir am Anfang waren. Viele Menschen haben Angst vor dem jüngsten Gericht. Und ich kann sagen, ich habe diese pastorale Berufung bei mir wahrgenommen, als ich 16 war. Und mit 18 habe ich angefangen, Theologie zu studieren. Und ich war eines Tages, ich glaube, ich habe Matthäus Evangelium gelesen, weiß nicht, Kapitel 11, weiß ich nicht mehr. Aber da steht, dass Jesus sagt, wegen jedes nutzloses Wort, was ihr sagt, werdet ihr zur Rechenschaft gezogen werden. Und da habe ich so viel Angst bekommen, weil ich dachte, ich erzähle so gerne Witze. Wie sieht das aus bei mir? Und ich habe diese Angst bekommen. Ja, und wenn du liest die Bergpredigt, was ist Perfektion für Gott? Jesus sagt, wenn du deinen Bruder Idiot nennst, ich darf Idiot sagen, aber ja, wenn du deinen Bruder schimpfst, dann verdienst du den Zorn Gottes. Und ich habe eine Schwester, sie ist 2 Jahre älter als ich, und ich habe sie, also als ich Kind, Jugendlich war, das war nicht nur idiotisch, was wir gesagt haben. Das heißt, ich dachte, ich ist vorbei, ich bin verloren. Weil das ist das. Die Gerechtigkeit kommt, das Gericht kommt. Aber das Problem, es betrifft uns auch. Weil solange wir da sind, und da landen wir gern in dieser Situation. Gnade für mich, Gericht für dich. Aber das funktioniert nicht in der Bibel. Die Gerechtigkeit Gottes ist eine perfekte Gerechtigkeit. Du kannst einfach nicht sagen, ja, du kannst nicht einfach Ausreden benutzen. Und das ist interessant, dass in unserer Zeit, ich glaube, ich würde vermuten, keiner hier würde sagen, die Welt jetzt läuft perfekt. Und es gibt nur perfekte Menschen auf der Welt. Das wäre meine Wette. Aber man ist schnell, das Böse draußen in der Welt zu sehen, aber man ist langsam, die Sünde in sich selber zu sehen. Egoismus oder Hochmut oder jede Menge Sachen. Aber die Bibel sagt, es gibt ja auch das Böse in uns. Es gibt so einen Schriftsteller, Chesterton, der war Anfang 20. Jahrhundert so ein Schriftsteller, Philosoph und so. Und das war eine kurze Frage, eine Umfrage von Zeitungen an berühmte Leute. Und sie haben gefragt, was ist das Problem der Welt? Und manche haben gesagt, ja, Kapitalismus, Sozialismus oder ich weiß nicht. Und seine Antwort war, ich. Das heißt, ich bin Teil von dem Problem in der Welt auch. Genau, das betrifft mich auch. Aber was machen wir jetzt mit dieser Spannung? Das Erste, wir brauchen das Gericht. Wir brauchen, dass Gott eines Tages Gericht hält, neutrales Gericht hält, Gerechtigkeit für alle Menschen. Gleichzeitig, wir können das nicht bestehen. Und das ist diese rhetorische Frage von den Propheten im Alten Testament, wenn der Tag des Herrn kommt, wer kann bestehen? Es gibt jetzt eine Lösung, weil das steht hier in den Offenbarungen, in Vers 15, wer nicht im Buch des Lebens stand, wurde in den See aus Feuer geworfen. Das Buch des Lebens, also habe auch ganz viel davon gehört. Und das ist tatsächlich dieser Schlüssel, aus dieser Spannung rauszukommen. Du musst nur, dass dein Name im Buch des Lebens geschrieben wird. Aber wie schafft man das? Oder warum schreibt Gott dann nicht die Namen von allen Menschen in diesem Buch des Lebens? Ich finde interessant, die Kapitel davor in Offenbarung auch zu lesen. Und in Kapitel 13, da steht ein Vers, wo dieses Buch des Lebens mit einem längeren Namen genannt wird. Das heißt, Buch des Lebens wäre eine Abkürzung. Und das Buch heißt komplett dann, das Buch des Lebens des Lammes Gottes, das geschlachtet ist von Anfang an der Welt. Es ist, kurz gesagt, die Biografie von Jesus. Was bedeutet das dann, wenn dein Name steht im Buch des Lebens, bist du frei von dieser Strafe Gottes, die kommt nach diesem jüngsten Gericht? Das bedeutet, wenn deine Biografie mit der Biografie von Jesus verbunden ist, musst du keine Angst haben. Weil am Anfang, ich habe auch gesagt, viele Menschen denken und ticken so, also Gnade für mich, Gerichte für dich. Das ist tatsächlich passiert mit Jesus. Gnade für uns, Gericht für Jesus. Das ist das Evangelium. Das bedeutet, dass Jesus unseren Platz genommen hat. Das feiern wir mit dem Kreuz. Dass Jesus freiwillig diesen Tausch gemacht hat und dass er die Strafe auf sich bekommen hat, dass wir verdienen, sodass wir dann die Belohnung bekommen, die Jesus verdient durch das Leben, was er geführt hat. Das Evangelium geht nicht in diese Richtung, dass wir die Sünde auch in uns schönreden oder kleinreden, sondern das Evangelium ist tatsächlich, es bricht ein bisschen unseren Stolz, weil das sagt zum Ersten, du bist schlimmer, als du denkst. Oder deine Sünde ist ernster, als du vielleicht wahrgenommen hast davor. Deine Sünde ist so groß, dass nicht ein Engel oder nicht ein gerechter Mensch, sondern der Sohn Gottes musste für dich sterben. Aber gleichzeitig, das Evangelium hat eine zweite Aussage. Und das ist, du bist mehr geliebt, als du dir je vorstellen kannst. Weil nicht nur der Sohn Gottes musste für dich sterben, er war bereit, freiwillig für dich zu sterben. Er hatte dich so sehr geliebt, dass er für dich sterben wollte und gestorben ist. Und er ist auferstanden. Warum lässt dann Gott nicht alle Menschen im Himmel? Oder warum schreibt Gott nicht alle Namen von allen Leuten in diesem Buch des Lebens? Was ich mir gedacht habe, ist, was ich glaube, so wie ich die Bibel verstehe auch, wenn die Bekehrung ist diese Verbindung zu Jesus, unsere Lebensgeschichte. Jesus wird Teil von deiner Geschichte sein und du wirst Teil von der Geschichte Jesu sein. Und in Kapitel 19 und 21 wird diese Verbindung zwischen Menschen und Gott wie eine Ehe, eine Hochzeit dargestellt. Das heißt, wenn Gott jeden Menschen retten würde, es wäre eine Art Zwangsheirat. Und so macht Gott nicht. Er respektiert unsere Entscheidungen. Wenn wir diese Verbindung mit Jesus haben wollen, die eigentlich tiefer ist als eine Ehe, und die Ehe ist eigentlich die menschliche tiefste Verbindung, die man haben kann. Und die Verbindung mit Gott ist noch stärker. Wenn du bereit bist, diese Verbindung einzugehen mit Jesus, dann bist du herzlich eingeladen, bist herzlich willkommen, bist geliebt und Gott wartet auf dich. Aber wenn du das nicht möchtest, dann respektiert Gott deine Entscheidung auch. Das heißt, wir, es ist nicht nur, dass es kommt, ein Gericht, wir brauchen ein Gericht. Aber gleichzeitig durch unsere eigenen Taten, und das steht in der Offenbarung hier, nach den Taten. Und du kannst einfach so sagen, die Sachen, die du nicht magst, wie Menschen dir antun, du kannst einfach aufschreiben, die Male, wie du das gemacht hast an andere Menschen. Dann merkst du, dass du auch zu kurz kommst. Das heißt, wir können das Gericht nicht aushalten. Aber Gott hat einen Ausweg für uns gemacht, sodass in Jesus die Gerechtigkeit und die Liebe sich begegnen. Und deswegen, was ich immer gehört habe in Brasilien, wenn ich meinen Glauben geteilt habe, ist, es ist ungerecht, wenn ein Mensch sein Leben lang Menschen verletzt und kurz vor dem Tod das Leben Jesus anvertraut und er wird einfach so in den Himmel aufgenommen. Es ist nicht gerecht. Und was die Bibel sagt, ist, es ist gerecht, weil Jesus den Preis bezahlt hat. Weil niemand wird einfach so in den Himmel aufgenommen. Das hat das Blut Christi gekostet. Und deswegen erinnern wir uns ständig, also durch Abendmahl auch, dass es nicht billig für Gott war, uns einen Weg zu machen, sodass wir mit ihm ewig sind.